Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich heiße Sie herzlich willkommen und begrüße Sie hier zu dem Workshop Spannungsverhältnisse zwischen Präsenzlehre und digitalem Selbstlernen mit Fokus auf die Lehrerbildung. Meine Kollegen und ich kommen von der Goethe-Universität hier in Frankfurt und sind da alle im Bereich des E-Learnings oder Schrägstrich der Lehrerbildung tätig. Mein Name ist Johannes Appel von der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung der Zentralen Lehrerbildungseinrichtung der Goethe-Universität, sowie auch mein Kollege Christian Stein, dem Sie auch gleich noch Gelegenheit haben werden, ihn besser kennenzulernen, und unseren Kollegen Daniel Schiffner. Ja, unser Fokus heute, oh, ein alter Kollege, herzlich willkommen. Ja, unser Fokus ist, wie gesagt, heute Lehrerbildung. Wir haben zwei verschiedene Dinge mit Ihnen vor, die gar nicht so verschieden sind. Wir würden Ihnen gern erst ein bisschen was berichten dazu, was aktuelle Initiativen und Ansätze sind an der Goethe-Universität, um in der Lehrerbildung digitales, selbstgesteuertes Lernen stärker zu etablieren, aus verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Projekt- oder Initiativzusammenhängen, und mit Ihnen manche Herausforderungen, oder ich will das Wort Probleme jetzt nicht nutzen, es sind ja alles nur Herausforderungen, die sich uns dabei stellen, mit Ihnen dann diskutieren in einer zweiten Phase innerhalb dieses Workshops, eine sogenannte Dialogphase, wo wir dann mit Ihnen in Diskussionsgruppen an Tischen ins Gespräch kommen wollen. Das wäre dann der entsprechende Ablauf. Erstmal die Spezifika kurz anzureißen. Was ist das Spezielle des Lernens in der Lehrerbildung, in der Ausbildung zur zukünftigen Lehrerin, dem Lehrer, im Lehramt? Und was sind die Initiativen und die Projekte, die wir mitbringen? Was sind die spezifischen medientechnologischen Hintergründe? Also was sind die Tools, mit denen wir arbeiten? Und daran anschließend dann die Dialogphase. Ich steige jetzt mal direkt ein. Wir sind ja jetzt zeitlich schon so ein bisschen fortgeschritten, zumindest auf dem Papier. Deswegen versuchen wir jetzt inhaltlich auch fortzuschreiten. Lernen in der Lehrerbildung. Manche von Ihnen werden das vielleicht kennen oder kommen vielleicht selbst aus diesem Bereich. Ihnen wird das vertraut sein. Für die anderen versuchen wir das nochmal oder auch für sich selbst auf den Schirm zu bringen, was da das Spezifische ist. Was macht denn Lehrerbildung aus? Jetzt mal ein bisschen strukturell und formell gedacht, jetzt noch nicht mal von den Inhalten her. Die Ausbildung zur Lehrerin, zum Lehrer ist aufgeteilt, und zwar in verschiedene Fächer und in verschiedene Phasen. Das heißt, Sie studieren zuerst an der Universität und gehen dann in eine pädagogisch-praktische Ausbildung an Schule-Studienseminar. Das wird kombiniert. In dem sogenannten Referendariat, hat man früher gesagt, das heißt jetzt pädagogischer Vorbereitungsdienst, wird das vollzogen. Das heißt, die machen schon mal zwei verschiedene große Phasen der Ausbildung durch. Dann geht es natürlich noch weiter mit der Fort- und Weiterbildung im Beruf, wenn sie im Beruf angekommen sind. Und zusätzlich zu dieser Phasenaufteilung ist die Ausbildung aufgeteilt in Fächer. Wie Sie alle wissen, wird der Unterricht in verschiedenen Fächern vollzogen, und das zeigt sich auch in der Ausbildung. Das heißt, Sie studieren in der Regel zwei oder sogar mehr verschiedene Unterrichtsfächer und sind an der Universität auch in diesen verschiedenen Fächern angesiedelt. Das heißt, es ist nochmal eine Aufteilung bezogen auf diesen Ausbildungsgang. Und dann enthält der Ausbildungsgang auch besonders an der Universität, jetzt hier bezogen auf Studium, Praxisphasen. Das heißt, Sie machen Schulpraktika. Das Praxissemester, wenn Sie Gymnasiallehramt sind oder zumindest in Frankfurt, oder zwei verschiedene Praxisphasen zum frühen und späteren Zeitpunkt während des Studiums. Was will ich damit sagen oder was wollen wir damit sagen? Der Ausbildungsgang zur Lehrerin, zum Lehrer ist geprägt durch viele verschiedene Lernorte und Erfahrungsräume. Sie erfahren verschiedene Fächerkulturen, halten sich an verschiedenen Campi auf, an verschiedenen Standorten der Uni. Sie gehen in die Schule, Sie gehen ans Studienseminar, teilweise vielleicht wieder zurück an die Uni. An der Uni bewegen Sie sich relativ frei. Das heißt, Sie sind, so sagen die Lehrerbildungsexperten, ein bisschen fragmentiert. Ihr Erleben ist fragmentiert. Und das kann ein Vorteil sein, aber es bedeutet auch eine Herausforderung für unsere Studierenden und Referendarinnen. Nämlich, es stellt hohe Anforderungen an die Selbstorganisation. Sie müssen immer daran denken, was muss ich mitnehmen, was muss ich wo, wie verbuchen, wo befinde ich mich jetzt, was sind die Vorgaben, wie gehe ich damit um. Es bedeutet aber auch, dass all diese verschiedenen Erfahrungen, die Sie da machen, das Wissen, was man aneignet, die Lernanlässe, die man dadurch läuft, die sind nicht immer nicht immer erkennbar von einem Masterplan höherer Ordnung aufeinander abgestimmt. Das heißt, die Aufgabe liegt bei Ihnen als zukünftige Lehrerin oder Lehrer, selbst die Verknüpfungen herzustellen zwischen Praxis- und Theorieerfahrungen und den theoretischen Erfahrungen in den verschiedenen Fächern. Und das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass die Inhalte manchmal als voneinander getrennt wahrgenommen werden. Das sind jetzt solche Größen, die sich in der Lehrerbildungsforschung immer wieder zeigen. in der Befragung und der Beforschung der Betroffenen, der Referendare und Studierenden. Das sind aber Punkte, wo man auch dran ansetzt, gerade stark, und vieles versucht, wenn nicht zu beheben, zumindest dem zu begegnen, so auch bei uns an der Goethe-Universität in Form verschiedener Initiativen, die auf drei verschiedene Schwerpunkte abzielen. Zum einen das Lernen flexibilisieren, natürlich durch digitale Formen und Lernangebote und Lerngelegenheiten. Es ist eine große Möglichkeit, dadurch flexibleres Selbstlernen anzubieten. Aber auch, um die Theorie-Praxis-Verknüpfung etwas besser oder etwas zu harmonisieren, die Integration der Praxis in die Theorie und umgekehrt nicht nur auf Ebene von Studienphasen und Ausbildungsphasen zu vollziehen, sondern in den didaktischen Ereignissen selbst, das heißt in die Seminare, in die Lehrveranstaltungen immer ein bisschen Praxis reinholen oder ein bisschen Theorie in die Praxis, auch über digitalen Weg, das ist die Idee, die dahinter steckt. Und drittens, eine starke These, die es seit Jahren schon gibt, es gibt ja auch Vertreter im Plenum, die da schon jahrelang dazu arbeiten, ist die Verknüpfung der verschiedenen Phasen und der Fächer. Stärker zusammenarbeiten. Das ist erstmal klingt nach einem sehr hehren Ziel, kann man aber gut runterbrechen auf konkrete Maßnahmen, um da eine Harmonisierung der Inhalte herbeizuführen. So viel zu dem großen Hintergrund dieser Lerngeschichten und Lernmöglichkeiten im Lehramt. Hast du da direkt eine Ergänzung dazu vielleicht? Okay, dann schreiten wir jetzt schon mal direkt fort. Zu einem ersten, ja bitte.
Was sind zum Beispiel in Harmonisierung, wo es konkrete Maßnahmen gibt, gerade gemeint
ist? Also es wird natürlich auch was sein, was wir nachher noch tiefer besprechen wollen, aber um das ein bisschen plastischer zu machen, Sie müssen sich vorstellen, es gibt ja die grundständigen Studienanteile Psychologie, Gesellschaftswissenschaften, Erziehungswissenschaften, die allgemeine Phänomene des Lernens, Erziehens, Unterrichtens und Bildens thematisieren und in den Fächern spezifische Ausformungen dessen in ihren ganzen Spezifika behandelt werden. Also Schriftspracherwerb in der Grundschule, mathematisches Denken in Räumen oder wie auch immer. Da bin ich jetzt kein Experte, ich bin allgemeiner Erziehungswissenschaftler. Und die Sache ist die, dass die Studierenden das nicht immer gut zusammenbringen können. Also wo passt ein allgemeines Modell der Didaktik zu dem, was mir ein Mathematikdidaktiker oder ein Geschichtsdidaktiker versucht zu erklären? Wo sind da die Anknüpfungspunkte? Das ist teilweise liegt es nur an Begrifflichkeiten, dass dasselbe gemeint wird, aber unterschiedlich genannt wird. Das sind so Beispiele, dass man zum Beispiel in den Lehrveranstaltungen direkt aufeinander aufbaut und weiß, was Kollege X macht in der Philosophiedidaktik oder Theologiedidaktik und ich beziehe das in mein Denken mit ein und benutze die Begriffe bei mir in der allgemeinen Didaktik. Das wäre ein Beispiel, sich über Inhalte auszutauschen, aneinander anzuknüpfen. Okay, können Sie mit was anfangen? Um jetzt mal eine konkrete Initiative vorzustellen, die versucht, dem zu begegnen, ist ein Projekt, was momentan betrieben wird an der Goethe-Uni im Zusammenhang der Förderlinie der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, haben Sie vielleicht in der Presse schon mal von gehört, werden in allen Bundesländern fast überall Universitäten gefördert und Hochschulen und pädagogische Hochschulen der Lehrerbildung, um innovative Lernformate in der Lehrerbildung zu entwickeln, zu erproben und weiterzubringen. Das ist in Frankfurt an der Goethe-Uni das Projekt Lehrerbildung vernetzt entwickeln. An dem vernetzt hören Sie vielleicht schon so ein bisschen das eine Forderung von der Folie zuvor, man will die Beteiligten stärker zusammenbringen, mehr zum Zusammenarbeiten bringen. Das übergeordnete Ziel ist, dass man interdisziplinär und phasenübergreifend an Lernangebote denkt, dass Studienseminare in ihren Lehrveranstaltungen Begrifflichkeiten und Arbeitsformen aufgreifen, die schon an der Uni etabliert wurden zum Beispiel. Oder dass Modelle, didaktische Modelle oder Theorien auch wechselseitig wahrgenommen und thematisiert werden. Was natürlich ein starker Fokus ist, der uns jetzt hier auch interessiert, ist das digitalisierte Lernen. Das heißt, Angebote den Studierenden zu machen, online basiert, digitalisiert, die es ihnen ermöglichen, in Vor- oder Nachbereitung auf Lehrveranstaltungen oder parallel dazu oder in Ergänzung dazu, sich mit den Lerninhalten zu beschäftigen und das selbstgesteuert, nicht immer durch einen Zeitpunkt und einen Ort eingeschränkt zu sein, sondern das machen zu können, wann sie das wollen. Und bei dem Projekt Lehrerbildung vernetzt entwickeln, jetzt an der Goethe-Uni, sind 10 verschiedene Fachbereiche beteiligt, mehrere zentrale Einrichtungen wie die ABL als zentrale Lehrerbildungseinrichtung, aber auch Studium Digitale als zentrale E-Learning-Einrichtung der Goethe-Uni oder das Zentrum für Hochschuldidaktik. Es sind auch beteiligt Studienseminare und andere Universitäten und das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung. Jetzt mal ein Einblick in die Feinziele, die damit verbunden sind, um ein bisschen besser zu verstehen, worüber wir dann im nächsten Schritt reden, wenn wir zeigen, was für Formate wir E-Learning-basiert anbieten. Die 5 Ziele, die in dem Projekt Level verfolgt werden, sind zum einen, wie ich schon angedeutet habe, die Vernetzung der Beteiligten, sodass Vertreter aus verschiedenen Fächern an der Uni, aber auch aus der zweiten Ausbildungsphase an den Studienseminaren und der ersten Ausbildungsphase an der Uni zusammen Lehrveranstaltungen und Online-Angebote konzipieren. Das als Kristallisationspunkt dafür, wie kann man das denn sicherstellen, dass die alle zusammenkommen und über was reden? Naja, da war die Idee, es arbeiten doch alle an Unterricht. Unterricht ist doch das Gemeinsame, der größte gemeinsame Nenner von allen. Und wenn Sie jetzt an die Theorie-Praxis-Verknüpfung denken, Unterricht sozusagen digital an die Uni zu holen und verwertbar zu machen, die Praxis ein Stück weit in Portionchen verwertbar zu machen im didaktischen Geschehen innerhalb der Theorie, werden Unterrichtsvideos produziert in der Region, an Schulen, aber auch an Studienseminaren oder auch an der Universität und in eine Online-Plattform eingespielt, VGOR, Video Graphic Online Recorder. Dort wird ein Videoarchiv aufgebaut und diese Videos liegen nicht einfach nur da drin und warten darauf, dass man Play drückt, sondern sie werden ergänzt durch Bearbeitungsformen, durch Arbeitsaufträge, Reflexionsaufträge, Wissensfragen, Diskussionsfragen, Vertiefungsfragen zu bestimmten Theorien. Immer bezogen auf pädagogische Situationen, sozusagen konserviert in Form von Unterrichtsvideos. Das ist das zweite Ziel. Diese Plattform VGOR wird entwickelt, weiterentwickelt und begleitet von Studium Digitale, der E-Learning-Einrichtung bei uns an der Uni, wo Kollege Daniel Schiffner der Vertreter ist. Und basierend darauf ist die Vision, dass wenn man Unterrichtsvideos und digitale Lerngelegenheiten hat, die Videos nutzen, stärker Blended Learning Konzepte zu etablieren. Das heißt, wie ich eben schon mal erwähnt habe, die Präsenzlehre mehr zu ergänzen durch digitale Vor- und Nachbereitungen, online-basierte oder auch die Ergänzung durch digitale Inhalte. Das nächste Ziel, was dann daraus erwachsen könnte aus all diesen vorausgehenden Schritten, ist, dass die Selbsteinschätzung der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer bezüglich ihres Kompetenzzuwachs, ihrer professionellen Entwicklung, ihnen leichter fällt, wenn sie immer mal wieder in so einer Plattform und Theorie begleitet gucken können, wie kann ich denn jetzt pädagogische Situationen authentisch einschätzen? Was schätze ich denn ein, was da gerade passiert, was lernrelevant ist, wie die Schülerinnen und Schüler reagieren könnten und warum sie reagieren, wie sie reagieren. Das entwickelt sich ja über den Ausbildungsgang hinweg. Wir nennen das theoretischer Hinsicht die professionelle Unterrichtswahrnehmung. Das ist ein theoretisches Konzept, was in der Lehrerbildung gerade stark ist, was eben das benennt, dass man sagt, ein professioneller Lehrer oder eine Lehrerin sollte, bevor er sie kompetent handelt in der Situation, als Vorstufe erstmal in der Lage sein, die Situation zu sehen, zu erkennen und zu dechiffrieren. Und last but really not least, Uni forscht immer und tut es und will es und das hier auch, die Begleitforschung dazu, ob das, was wir da tun, überhaupt was bringt, wie wird das angenommen, was sind die Effekte und Bedingungen und das auch interdisziplinär gedacht, weil Unterricht eben interdisziplinäres Geschehen ist, sozusagen. Die Realität denkt ja nicht in Unifachbereichen und das will man hier in der Forschung auch abbilden, indem man da stärker zusammenarbeitet. Ein querliegendes Theoriekonstrukt zu allem ist die Einstellung zu und der Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen. Das heißt, die Schülerschaft diversifiziert sich immer stärker aus, nicht nur vor Hintergrund der Inklusion, sondern auch generell im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung. Lehrerinnen und Lehrer sind immer mehr dazu, ja nicht aufgefordert, sondern es ist Realität, müssen mehr damit umgehen können, dass sie eine sehr unterschiedliche Lernerschaft gegenüber haben. Und wie sie damit umgehen, soll sozusagen eine inhaltliche Idee sein, die überall hier zu finden sein soll. Okay. Jetzt mal kurz Luft holen, auch für Sie. Noch eine Ergänzung dazu, wie machen wir das organisatorisch? Die Uni hat doch eben ihre Fachbereiche, ist doch alles schon, die Struktur steht doch schon. Was will man denn da jetzt ändern? Eine Ergänzung, die wichtig ist zu verstehen. Im Rahmen dieses Projekts Level wurde eine eigene Organisationsstruktur etabliert, die parallel zu den bestehenden Strukturen läuft, in denen die beteiligten Fachbereiche in Fächerverbünden zusammenarbeiten, wo sie sich regelmäßig treffen. Es gibt auch eine Leitungsstruktur und ein eigenes Arbeitsprogramm und einen eigenen Terminplan. Und in diesen Fächerverbünden, das sind 4 verschiedene, ich zähle sie jetzt nicht auf, verwandte Fächer eben, Sprachen, mathematisch, naturwissenschaftlich und so weiter, werden diese ganzen Angebote gemeinsam konzipiert und auch in die Lehre und in die Studienseminare eingestreut. Das heißt, da sitzen Lehrer, Ausbilder von Studienseminaren, es sitzt ein Mathedidaktiker, ein Chemiedidaktiker, ein Biologiedidaktiker und die bauen gemeinsam an Online-Lerngelegenheiten, lassen Unterrichtsvideos aufzeichnen und konzipieren Lehrveranstaltungen, um das mal so plastisch zu machen. Um mal so einen kurzen Überblick zu kriegen, ich werde jetzt auf jedes Wort eingehen, was hier steht. Nee, kleiner Spaß. Um nur so einen kleinen Überblick Ihnen zu geben, was da so alles erzeugt werden kann, ist aus nur einem Fächer verbunden, diesem Projekt, der fast komplett Katalog an Online-Lerneinheiten, videobasierten Online-Lerneinheiten unter Einbezug von Unterrichtsvideos, die da erzeugt wurden bis jetzt. Zu verschiedenen Dimensionen von Heterogenität, sei es zur Behinderung, zu Gender, kognitive Leistungsfähigkeit, zu verschiedenen Umgangsformen für Lehrkräfte im Unterricht, wie lernbegleitende Diagnostik, Peer-Tutoring, Lernbegleitung und so weiter, das haben wir doppelt, Klassengespräche. Nur um Ihnen einen Eindruck zu liefern, was da in einem dieser Teilbereiche erzeugt wird. Sie werden gleich nochmal, wenn es um die Plattform geht, ganz spezifische Beispiele sehen, wie die Bearbeitungsformen denn aussehen, was die Studierenden und Referendarinnen da tatsächlich vor sich sehen, wenn sie digital, online-basiert, videobasiert lernen. Und dann bin ich jetzt schon am Ende zumindest der Vorstellung dieser ersten Initiative und übergebe jetzt zur nächsten Initiative. Sehr initiativ bei uns alles. Total. So. Wir springen nochmal eins zurück. Nicht, die können Sie ja jetzt erstmal ignorieren, nur dass Sie nicht schon lesen, was ich Ihnen gleich erzähle. Im Gegensatz zum Kollegen Appel bin ich in einem etwas anderen Bereich unterwegs. Und zwar, er hat den Vorteil, er ist sozusagen in einem Kontext unterwegs, der curricular ins Studium irgendwie eingebracht wird. Meine Stelle selber widmet sich mehr so dem extracurricularen Bereich. Durch die hohe Professionsorientierung im Lehramtsstudium gibt es Zusatzangebote, um einfach gewissen Nachfragen der Studierenden gerecht zu werden und auch schon im Studium den Hang zum lebenslangen Lernen zu fördern, das aufzugreifen und eben durchaus sehr praxisorientiert da entgegenzukommen. Und das sind eben meistens Sachen, die kriegt man jetzt so an den Fachbereichen nicht unbedingt unter. Ein Klassiker, Stimm- und Sprechtraining. Das haben wir in der Workshop-Reihe drin. Das wird eben als Workshop angeboten. Da gibt es dann noch weitere Angebote, beispielsweise auch im Medienbereich. Und wir haben so ein bisschen überlegt und mal zurückgeguckt, was haben wir denn in den letzten Jahren eigentlich so gemacht. Und haben dabei festgestellt, dass gerade so im Medienbereich, das beruht alles so auf so klassischen Prinzipien. Wir geben Workshops, entweder zum Tool XY oder eben auch, wir haben auch ein ausgefeiltes Zertifikat, das stelle ich Ihnen jetzt nicht vor. Aber insgesamt beruht das alles auf Vermittlungsformen, die wir schon aus dem 19. Jahrhundert kennen eigentlich. Also so da, wo man angefangen hat, nicht mehr nur Vorlesungen zu halten, sondern auch Übungen und Seminare anzubieten. Und dann muss man mal so ehrlich sein und sagen, das können wir mittlerweile anders und auch besser. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, okay, auch dieser extracurriculare Bereich muss mal raus aus diesem Modus. Wir bieten eben so Zusatzveranstaltungen an, da gehen die Leute dann hin, lassen sich einen Nachmittag oder zwei Nachmittage irgendwie fit machen und dann gehen sie wieder nach Hause, sondern das lässt sich doch eben flexibilisieren und wir möchten ja, dass unsere zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer selbstverständlich mit digitalen Medien umgehen, damit das mal endlich aus diesem Bereich rauskommt, das ist was Besonderes. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie die Zeitung aufschlage und dann lese irgendwie das Ende der Kreidezeit, ist ja eine der beliebtesten Überschriften, dann denke ich mir, können wir bitte mal aufhören, das immer wieder als etwas Besonderes darzustellen. Wir haben Projektreihe um Projektreihe um Projektreihe und sind meilenweit davon entfernt, die Digitalisierung als Normalität im Lehrerberuf überhaupt mal anzufixieren. Es wird immer wieder betont, dass das ganz wichtig ist und so. Das ist auch richtig so, damit da Schwung reinkommt. Aber die Etablierung einer Normalität läuft doch auch über andere Strukturen. So, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen mehr digitale Angebote, die niederschwellig sind, die auch eben in kurzen Formaten daherkommen. Darum haben wir eine eigene Plattform aufgebaut, die sich sehr deutlich an dem orientiert, was die Kollegen bei Level machen. Das sehen Sie dann auch nochmal, wenn der Kollege Schiffner vorstellt. Ich sage trotzdem so ein paar Sachen dazu. Wir bieten auf unserer Plattform sowohl Blended Learning Kurse an, also wo man in gewissen Abständen Präsenzveranstaltungen hat. Wir haben aber auch Kurse, die laufen komplett unbetreut. Das ist einfach da. Die Studierenden wissen, da gibt es so einen E-Learning-Kurs, den kann ich mir mal angucken. Einfach so für das Interesse. Die werden in naher Zukunft sozusagen gedoppelt mit ausführlicheren Präsenzangeboten, sodass wir sozusagen sagen, wir haben ein kleines E-Learning-Element als Werbehäppchen und dann die Sachen, die sich eben nicht im Digitalen umsetzen lassen, kommen wir wieder zum Thema Stimm- und Sprechtraining. Das ist etwas, wenn ich das komplett online versuche, das wird nichts. Da braucht man die Rückmeldung eines Profis, der mir sagt, wie ich irgendwie meinen Atem modulieren soll. Ja, aber wir werden diese digitalen, diese Selbstlernangebote eben nochmal in der Präsenz doppeln, sodass wir den Effekt haben, die gucken sich ein E-Learning-Angebot an und stellen dann fest, ah, da gibt es ja auch einen Workshop, da gehe ich mal hin, weil das E-Learning-Modul hat mir ja schon geholfen oder ich habe einfach festgestellt, das ist interessant. Alle Module bestehen aus kürzeren Videos oder aus mehreren kurzen Videos, die hintereinander geschaltet werden, durchbrochen von kurzen Fragen, die sich auf das Video beziehen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass wir es einfach so dahin plätschern lassen, sondern wir schneiden die Videos auf Häppchen, 2 bis 4 Minuten maximal, und dann kommt so ein kleiner Fragenblock, der einfach nochmal so ein bisschen aufrüttelt, ne, und die Leute vor dem Bildschirm aktiviert. Wir haben uns selber gesteckt, Zeitaufwand pro Modul 30 Minuten. Das hat bei unserer Ringvorlesung zu dem erwähnten Medienzertifikat dazu geführt, wir haben das jetzt letztes Semester gemacht, Abbrecherquote 0. Alle Studierenden haben die Pflichtmodule sich alle angeguckt, wir haben über das komplette Semester nicht einen Menschen verloren. Die Rückmeldungen waren, sagen wir es mal frei raus, gigantisch. Die Studis haben gesagt, dafür, dass ich dafür, also dass das nicht zu meinem regulären Studium gehört, war das genau das Richtige. Wir hatten ein begleitendes Tutorium in der Präsenz. Auf der Plattform haben die sich die Videos angeguckt, die Fragen beantwortet. Das war sozusagen auch rückgekoppelt an das Tutorium, Blended Learning Szenario. Und unsere Studierenden haben gesagt, endlich mal ein Zusatzangebot, was mir den Stundenplan nicht zusätzlich voll macht, wo ich trotzdem eine Menge Input kriege und wo ich selber steuern kann, wann ich das mache. Ja, beispielsweise haben wir dann geguckt, wann gucken die sich die Sachen denn eigentlich an? Weihnachtspause war sowas, da gingen die Zugriffe auf einmal durch die Decke. Aber das ist ja okay. Ja, also es war auch, wir haben da auch den Dialog gesucht und haben gesagt, okay, wieso wart ihr noch nicht drauf und so. Und das war durchaus auch gesteuert. Ja. Wir arbeiten außerdem mit Badges, also mit kleinen digitalen Auszeichnungen. Das hat einen rein motivationalen Effekt. Wir hatten teilweise die Anfrage, also die Plattform läuft noch nicht ganz rund, die Vergabe läuft noch nicht automatisiert, aber wir haben teilweise E-Mails bekommen, ich habe 2 weitere Module gemacht, ich habe mein Badge noch nicht. Das macht für die Studierenden keinerlei Unterschied. Sie möchten ihn aber haben. Ja? Also das ist einfach so ein reines, es wirkt sich einfach auf die Motivation aus und dann fangen die nämlich auch an untereinander, was hast du, was habe ich, wie weit bist du und so. Wir haben irgendwann ein Zusatzbadge eingeführt für die Leute, die alle Module gemacht haben, ja? Die nicht nur sozusagen das soll erfüllt haben, sondern es gibt ja immer die besonders Motivierten. Außerdem, damit arbeiten wir nicht, aber wir können natürlich auf der Plattform, weil es ist ein Moodle, was wir einfach entsprechend aufgebaut haben, können wir auch noch mit Foren, Wikis und allen weiteren Bausteinen arbeiten, die Lernplattformen so mit sich bringen. Eine Kollegin aus dem Diversity-Bereich ist da gerade dran, da eben noch stärker mitzuarbeiten. Ende der Textfolien. Also, um das nochmal sozusagen, ne, diesen Aufbau zu verdeutlichen, es gibt ein Video, da stellt sich der entsprechende Experte einmal kurz vor, sagt, was sein Thema ist. Dann kommt das erste wirklich inhaltliche Video, ein kurzer Test, der einfach wirklich nur dazu dient, die Aufmerksamkeit nochmal herzustellen. Das Schöne an solchen Plattformen ist natürlich, die merken sich den Lernfortschritt. Das heißt, wenn jetzt jemand bei Video 3 abbricht danach, ja, ich denke irgendwie immer so gerne an beispielsweise Alleinerziehende, die studieren, ja, gucken sich sowas abends an, dann wacht das Kind auf, und dann macht man ja nicht noch sein Modul zu Ende. Ja? Aber wenn die sich das nächste Mal einloggen, können die direkt wieder an der Stelle einsteigen und weitermachen. Und das ist kein Problem. Ja. Dazu sagst du alles gleich auch noch was. Sieht bei euch ja ähnlich aus. Aber
insgesamt vom Tool, was wir eingesetzt haben von den Kollegen von Studium Digitale, sehr klares, aufgeräumtes Design mit verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben komplett auf Single- bzw. Multiple-Choice-Fragen gesetzt. Zwischendurch haben wir mal auch andere Varianten probiert, haben festgestellt, das funktioniert gerade bei den unbetreuten Sachen nicht, weil einfach dann zu viele Varianten gefunden werden, doch noch anders zu antworten. Ja, genau. So viel zu den Ansätzen, die wir gerade im extracurricularen Bereich haben. Und dann würde ich an dich geben, weil ansonsten fange ich jetzt zu viel über Technik zu reden. Genau.
So, danke schön. Ja genau, wenn wir schon bei der Technik sind, dann lass mir doch mal einen Informatiker reden. Das ist dann entsprechend auch meine Rolle. Um mal so eine leicht andere Perspektive hier noch reinzubekommen, nehme ich jetzt mal das Beispiel Level her, weil es ein bisschen größer angelegt ist als visuell, wo auch verschiedene Komponenten mit hineinspielen. Und ich möchte Ihnen jetzt mal mehr die Perspektive zeigen, was haben wir genommen und welche Daten bekommen wir auch daraus, wenn wir dann zum Beispiel merken, wann brechen Sie ab? Warum schauen Sie zum Beispiel über Weihnachten vermehrt diese Videos an, was ja durchaus interessante Fragen sind, die uns auch erlauben, vielleicht Rückschlüsse zu ziehen. Warum sind die Inhalte, die wir produziert haben, noch nicht auf dem Level, wo sie sein sollten? Vigor, die Plattform, unterteilt sich in drei große Einzelteile. Wir haben einmal das Portal, das ist ein Moodle-Derivat. Also wir haben von Moodle angefangen und haben verschiedene Funktionen hinzugefügt, die eben für die Verwaltung, Austausch und Distribution von Videos und Lerneinheiten zuständig ist. Hier tümmeln sie sich alle auf einem Platz. Hier werden die Blended Learning-Szenarien durchgeführt. Aber es gibt auch interne Bereiche, in denen sich die Akteure untereinander Module zuspielen, Ideen austauschen und sagen, hiermit kannst du zum Beispiel Professional Vision mal kurz erklären und hast auch sinnvolle Fragen dazu, die eben von den Fachkräften hergestellt worden sind. Und ich muss mir das nicht nochmal neu ausdenken. Zweiter Teil ist die Lernbar, die wir bei Studium Digitale entwickelt haben, die für die Wissensvermittlung aktiv dann zuständig ist. Wir hatten es gerade bei visuell gesehen, es ist ein sehr aufgeräumtes Design, es ist mit starker didaktischer Reduktion versehen, was auch viele Kollegen anfangs ein bisschen verstört. Wir haben zum Beispiel so schöne Optionen nicht drin mit, ich hätte gern bunten Text, weil bunter Text ist vielleicht für den einen ein sehr schönes Stilmittel, um etwas hervorzuheben, aber viele Menschen stören sich daran. Vor allem, wenn Farben nicht mehr zusammenpassen, ist das ein sehr visuell verstörendes Bild und das wirkt auf einmal nicht mehr sehr sachlich. Deswegen sind solche Optionen schon von vornherein gar nicht drin. Wir können das natürlich alles immer wieder neu hinzufügen, das ist durchaus technisch ja gar keine Herausforderung, aber weil wir sie dazu zwingen, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, was will ich eigentlich vermitteln, ist das Endprodukt von der Qualität wesentlich hochwertiger. Und der dritte sehr elementare Bereich, eben auch wie bei visuell und Level, ist eben der Videobereich. Das heißt, wo sammle ich eigentlich Videos, wie finde ich Videos, wie verarbeite ich Videos wieder zusammen, die ich dann mit eben meinen Lerneinheiten zusammen ausliefere, um eben das gesamte Lernmodul zu beschreiben. Wir sind entsprechend von dem Vigor-Portal herausgegangen. Es ist ein angepasstes Moodle, das hatte ich gerade eben schon gesagt. Wir haben Kursräume und vor allem halt auch Zugriffsschutz. Und da kommen wir so zu den ersten interessanten Aspekten. Wenn ich so ein Lernmodul betrachte, erhebe ich Daten. Und wir wollen natürlich auch forschungsrelevante Informationen daraus ziehen. Wir wollen wissen, wann haben wir zum Beispiel unser großes Ziel erreicht oder sichergestellt, dass jemand weiß, wann habe ich Professional Vision wirklich gelernt und wie kann ich es zum Beispiel auch angehenden Lehrern mitteilen. Das sind wichtige Fragen, die man natürlich auch austauschen muss. Und hier kommen wir dann zum nächsten Punkt. Wir haben Feedback an Teilnehmer. Ja, wir dürfen auch entsprechend wieder zurückspielen, Wissen zurück mitteilen. Gerade wenn wir bei der Betrachtung von Videos, was ein sehr elementarer Bestandteil ist bei den Professional Vision, ich muss Situationen beschreiben, die in Videos passieren. Da langt es nicht einfach nur mit einer Multiple-Choice-Frage daherzukommen, sondern ich muss wirklich aktiv vielleicht eine Nomenklatur einführen und ich muss sagen, in der Szene ist zu sehen, wie der Lehrer aggressiv auf den Schüler reagiert. Das kann ich zwar mit einer Multiple-Choice abfassen, aber ich möchte ja, dass mir die Person, die diese Frage beantwortet, das auch wirklich aktiv erkennt, nicht weil das eine Option in der Antwortmöglichkeit ist. Das muss man eben, das ist sehr wichtig, dass eben diese Antwortmöglichkeiten nicht sofort ersichtlich ist. Wir wollen das ja antrainieren. Weiterer wichtiger Punkt, das geht auch so ein bisschen in die Badges mit hinein, ist das Portfolio. Also wirklich, dass man den Leuten und den Studierenden, die in Level agieren, die Möglichkeit gibt, ein eigenes Portfolio anzulegen, was dann auch in der Lehramtsausbildung anerkannt wird. Dass ich dann sagen kann, ich habe folgende Kurse belegt und weil ich folgende Kurse belegt habe, das kann ich beweisen mit meinem Portfolio, habe ich folgende Qualifikationen. Das ist quasi so die erweiterte Variante der Badges. Lernbar haben wir entsprechend nochmal ein bisschen erweitert, Standardfunktion, Multiple Choice, Single Choice, das hatten wir ja schon mal ein bisschen angedacht. Wichtig ist, dass wir direktes Teilnehmerfeedback geben, das heißt, sie haben für die richtigen und die falschen Antworten, können sie auch sagen, warum das nicht die richtige Antwort ist. Sie können auch einstellen, in welchem Intervall das ist, sie können Feedback bei richtiger und falscher Beantwortung, sie können Tipps mit hineinsetzen und dann gehen wir weiter und erweitern das eben mit einem Video. Wir wollen in einem Video, in einem bestimmten Intervall, wollen wir bestimmte Fragen stellen. Das ist zum Beispiel ein Feature, was wir jetzt speziell für Level jetzt zur Verfügung stellen, wo ich dann sagen kann, hier sehe ich einen Videoausschnitt, das vorbereitet ist, wo sich jemand stark Gedanken gemacht hat. Hier kann ich zum Beispiel folgende Eigenschaften gut darstellen und ich verankere das dann wirklich aktiv gleich mit dem Video. Ich muss nicht warten, bis es fertig ist, sondern während das Video läuft, bekomme ich gleich eine Interaktionsmöglichkeit und werde aktiviert. Ich hatte schon gesagt, die Freitextfragen sind auch sehr wichtig. Das heißt, das ist natürlich auch wieder elementar, dass ich Freitexte eingeben kann. Und hier kommen wir so zu dem ersten technischen Problem, das wir schon hatten. Wenn Sie Moodle und Konsorten benutzen, gibt es einen entsprechenden Standard. Aber dieser Standard ist so restriktiert, dass Sie genau 4096 Zeichen verwenden können, um den gesamten Zustand eines Kurses zu repräsentieren. Wenn Sie dann anfangen, vier Sätze da reinzuschreiben, ist das schon alles weg. Wir mussten also einen neuen Standard damit rein implementieren, sind dadurch jetzt noch wesentlich flexibler geworden. Gott sei Dank haben wir diesen Schritt gemacht und können jetzt auch das, was man ja so schön als Beispiel bei Visuell gerade hatte, wenn wir mittendrin aufhören, den Satz jetzt abbrechen und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal was anderes, oh Mist, der Browser ist zugegangen, nicht schlimm, Sie machen es wieder auf, Ihr Text steht genauso wieder da, wie Sie ihn zuletzt verlassen hatten. Sehr wichtig, gerade wenn ich wirklich viel Text geschrieben habe. Ich glaube, jedem, dem das schon mal passiert ist, hat sich da wirklich sehr drüber geärgert, wenn man der lange Text dann auf einmal weg ist und das schöne Feature von Word nur zur Hälfte funktioniert mit, wollten Sie altes Dokument restaurieren und dann so, ach Mist, der wichtige Satz, der hat so schön noch geklungen und jetzt kriege ich den so nicht mehr hin. Das ist dann eben so die Punkte, wo wir dann auch einsetzen. Die Variante, die Kollege Stein angesprochen hatte, ist die Kurzantwort. Die Kurzantwort ermöglicht, dass Sie ein Wort mit verschiedenen Schreibweisen erlauben, das automatisch abgeprüft werden kann. Also Sie tragen dann hier ein, Level steht für Lehrerbildung vernetzt entwickeln. Ich kann sehr, sehr verschiedene Schreibformen von vernetzt finden, die da jetzt reinpassen könnten, die durchaus auch korrekt wären. Das ist natürlich durchaus ein Problem, wie ich das versuche technisch abzubilden. Wir reduzieren es meistens darauf, auf Kleinbuchstaben abzubilden. Wenn das 1:1 passt, dann ist das okay. Und dann kann man natürlich noch beliebige Varianten davon abbilden. Bei so einfachen Fragen, sage ich mal, solange es eindeutig ist, können wir das machen. Wenn wir dann so offenere Varianten haben, dann sind die sehr damit beschäftigt, sämtliche Synonyme dafür zu finden, die dann noch reinpassen können. Und da, wie Kollege Stein sagte, die Studierenden finden immer noch eine neue Formulierung, an die sie definitiv nicht gedacht haben. So, und der interessanteste, auch weil es ein Produkt aus dem Kontextlevel heraus ist, das ist von einer Doktorandin und einer Professorin entsprechend entstanden. Das ist der Fragetyp des induktiven Schließens. Das ist wirklich ein sehr schöner Fragetyp geworden. Ich möchte hier das Beispiel nochmal bringen, was man wirklich aktiv mit einem Video machen kann. Nämlich, ich fange an, dieses Video zu sehen und meine erste Aufgabe besteht darin, erstmal eine Menge von Überkategorien zu bilden. Also in welche Überkategorien möchte ich dieses Video strukturieren, aufgrund der Aufgabenstellung, die ich gebe. Aufgabenteil 2, ich beschreibe die Kategorien. Ich habe ja freie Texte gewählt, ich habe dir irgendeinen Namen gegeben. Ich soll beschreiben, was dieser Name jetzt wirklich heißt. In meinem Kontext, damit wir quasi auf einer sprachlichen Einheit uns befinden. Und nachdem ich diesen Schritt durchgeführt habe, komme ich zu Schritt 3, in dem ich entsprechend diese Kategorien entsprechenden Intervallen zuordne und sage, in Minute 1,30 bis 2,30 ist Kategorie 1 aufgrund folgender Eigenschaften. Das ist jetzt noch von dem ersten Prototypen, den wir gemacht haben, wo man Start und Ende noch wirklich manuell eingibt. Ziel ist es, dass das dann über die Slider geht, dass man sagt, okay, hier fängt das an, dann ziehe ich das nochmal rüber. Das ist aber reine Usability-Aspekte, die darf man zwar nie vergessen, aber vom Prinzip her ist das, wie dieser Fragetyp funktioniert. So, und dann kommen wir eben zu der Speicherung von Interaktionen und Nutzungsverhalten. Erster wichtiger Aspekt ist auch das, was wir sehr transparent halten. Wir benutzen eine Pseudonymisierung. Wir wollen den Teilnehmern ganz klar mitteilen, wir wollen eine Längsschnittstudie machen. Wir wollen also wissen, wie sie sich über ihr Studium hinweg entwickeln. Um das nachvollziehen zu können, ist in Level durchgehend ein einheitlicher Personencode erstellt worden, um zu sagen, diese Person hat das gemacht, ohne dass ich jetzt sagen muss, das ist Hans Meyer Müller, geboren am, sondern das ist ein Personencode, der möglichst abstrakt hinten dran steht. Können wir gerne mal auselaborieren. Der ist auch noch nicht ganz hieb- und stichfest, würde ich mal sagen, aber er tut, ist, wird er nie sein, aber wir sind da schon sehr nah. Weiterhin, wir haben eine begleitende Evaluation mittels Fragebögen, die sich explizit auch an die Blended Learn-Szenarien halten. Und wenn wir diese drei Sachen jetzt miteinander bringen wollen, jetzt haben wir die Person, wir können sie identifizieren, wir haben die Fragebögen und auch vielleicht Klausurergebnisse, die wir dann auch auf Personencodes abbilden können. Das ist schön und gut. Und jetzt brauchen wir noch die Mittelschicht, wo sie eigentlich alle drauf arbeiten. Und dann kommen wir zu dem Technikum, das ist die Experience API, die wir verwenden, die prinzipiell eigentlich nur sagt, ich versuche alle Aktionen, die ich auf einer Seite mache oder in meinem WWT tue, in der Form Aktor, Verb, Objekt abzulegen. Das ist sehr einheitlich, nicht größenbeschränkt. Ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen, das wird sehr technisch. Aber wir speichern alles in einer zentralen Stelle. Das ist wieder datenschutztechnisch sehr relevant. Es gibt also nur sehr wenige Menschen, die wirklich auf die Rohdaten Zugriff haben. Und alle Akteure, die außenrum stehen, bekommen nur diese pseudonymisierte Variante davon und können dann sagen, okay, jetzt mache ich damit Forschung. Und diese Daten können wir dann entsprechend auch freigeben. Irgendwann einmal, das ist dann am Ende des Projektes, wenn wir bei der Verdauerung der, oder der Weiterverwendung der Daten sind, das ist dann eben auch sehr relevant. So, die Möglichkeit zur Längsschnittstudie ist natürlich sehr spannend. Wir können also E-Learning-Nutzung in Ergebnisse von und Präsenzprüfungen übereinander legen und können sagen, wie gut war denn zum Beispiel dieser E-Learning-Kurs, um vielleicht auch Aussagen über die Prüfung zu machen? Vielleicht war die Prüfung einfach auch viel zu schwer, weil Inhalte nicht abgedeckt worden sind. Vielleicht hat der Studierende sie einfach auch gar nicht gesehen, zu spät freigeschaltet. Er hatte nicht mehr die Möglichkeit. Warum auch immer. Das sind verschiedene Punkte, die sich da entsprechend mit hineingeben. Und das ist eben ein elementarer Bestandteil für das Blended Learning. Und ich möchte das auch noch ein bisschen hervorheben als positiven Aspekt, wir können auch potenziell Fehler in Materialien finden, wenn wir diese Daten haben. Wenn ich feststelle, dass in einem Video an einer Stelle sehr viele Personen aufhören zu schauen, dann muss davor irgendetwas signifikant Wichtiges passiert sein. Entweder sind sie alle der Meinung, alle wichtigen Inhalte waren vorher da, oder vielleicht ist das Video da auch kaputt und sie hören auf weiterzusehen, weil der Ton ausgefallen ist. Wie viele von Ihnen haben ein Video aufgenommen und schauen sich das wirklich mal Stück für Stück durch? Also ich kenne das aus den E-Lectures von meiner Vorlesungsreihe. Ich schaue die ersten paar Minuten an und gucke so, okay, Bild steht, der Rest wird schon passen. Ich weiß nicht, ob ab Minute 50 irgendwie der Ton ausgefallen ist, weil da komme ich gar nicht hin. Ich hoffe immer, dass mal Studierende dann kommen und sagen, oh, hier ist irgendwas kaputt. Aber sie machen es ja dann doch nicht. Aber das könnte man so vielleicht detektieren. Es gibt eben auch noch viel, viel weitere Möglichkeiten und da möchte ich schon so ein bisschen in die Diskussion quasi motivieren, die wir jetzt dann in der nächsten Phase angehen. Es gibt allgemeine Herausforderungen. Datensicherheit, Angst vor gläsernen Teilnehmer habe ich das genannt. Erweiterung auf andere Szenarien. Ich bringe das irgendwo hin und jeder kann das einfach nehmen. Ist das auch einfach so übertragbar? Wie sieht die hochschuldidaktische Nutzung von solchen Funktionen aus? Kann ich das wirklich allgemein verwenden oder bin ich jetzt hier in so einem, in meinem isolierten, wohldefinierten Raum und kann da definitiv nicht raus, weil Datenschutzaspekte nicht eingehalten werden können, weil andere Zusammenhänge nicht drin sind, weil ich vielleicht keine Evaluation machen kann und weil die nicht dabei ist, funktioniert der ganze Rest nicht. Das sind alles Fragen, die müssen wir natürlich beantworten. Für den Bereich der Informatik ist natürlich die Sammlung von externen Inhalten extrem spannend. Wir würden natürlich gerne wissen, wenn Sie ein Video schauen, was machen Sie noch nebenbei? Haben Sie vielleicht auch noch ein Buch gelesen, das Ihnen vielleicht noch Wissen darüber gegeben hat? Das würde uns natürlich auch sehr interessieren. Wie lange haben Sie gelernt? Haben Sie sehr viel gelernt? Lernen Sie vielleicht immer nur 5 Minuten am Tag? Sind Sie ein Naturtalent, was Lernen betrifft? Lesen Sie sich das einmal durch und vergessen es nie wieder? Weiß ich nicht. Wäre aber sehr hilfreich, so etwas zu wissen. Vor allem auch dynamische Aggregation. Wenn wir reden da in der Informatik von dem sogenannten Data Cleaning. Also wirklich Daten zu bereinigen, bevor wir sie verarbeiten können, um daraus Schlüsse zu ziehen, ist ein sehr, sehr aufwendiger Schritt, der nicht so einfach zu machen ist. Die Experience API ist schon so ein Vorschritt, dass es uns erlaubt, aber wir schmeißen vielleicht auch potenziell wichtige Daten wieder weg. Und das heißt, eventuell gehen Aktionen verloren, die wir vielleicht gerne wissen würden. Und dann kommen wir jetzt zur Dialogphase. Wer meldet sich?
Wir haben jetzt eine spontane kleine Modifikation eben eingeführt.
Das ist schön.
Vielleicht nochmal eine ganz kurze Rekapitulation. Vielleicht nochmal Freiraum für Fragen.
Ja.
Wenn du dich dem anschließt.
Ja, ich bin da voll flexibel.
Vielleicht kommt das Mikro uns nämlich mit auf.
Ja, kommt, sammelt sich.
Wir bauen uns jetzt hier mal so ein bisschen.
Genau.
Verbeugen damit.
Ja, genau.
Verständnisfragen.
Ich habe mal kurz bei euch schon reingeschaut im E-Learning-Bereich und festgestellt, die sind wohl nicht für die Öffentlichkeit bestimmt die Kurse, oder?
Wie ist es bei visuell?
Visuell ist bisher noch, ja, also es sind beides, also visuell ist auf jeden Fall geschlossen, weil wir uns erstmal komplett an die Frankfurter Lehramtsstudierenden richten.
Und was den Bestand in Vigo im Rahmen des Projekts Level betrifft, ist es aus datenschutzrechtlichen und kultusministerial-direktionalen Gründen nicht für die Öffentlichkeit offen, weil da Unterrichtsvideos drin sind, die mit spezieller Genehmigung des Kultusministeriums produziert wurden und nur für Angehörige der Goethe-Universität in den entsprechenden Lehrveranstaltungen oder Angehörige in den Studienseminaren in den entsprechenden Lehrveranstaltungen offen sind. Wir arbeiten aber auch an Angeboten, die völlig open sind und wir haben auch Spielräume mit Kooperationspartnern. Zu agieren und das für die offen zu machen. Das ist aber nicht völlig öffentlich, das ist richtig.
Ja. Bei visuell, das ist nur aktuelle aktuelle Studenten, ja? Diese Zusatzangebote. Das
genau.
Ist jetzt nicht an die Weiterbildung?
Nee, noch nicht. Das ist ein Bereich, wo wir gerade in Gesprächen sind, weil es natürlich irgendwie ein Modell ist, was sich relativ einfach in den Fort- und Weiterbildungsbereich übertragen lässt.
Kostenpflichtig oder kostenlos?
Das
ist jetzt die Chance.
Nein, das ist immer die Frage, welches Modell findet man dann auch, um die Kosten zu tragen. Also gibt es einen Träger, der sagt, wir finanzieren das, damit es wirklich komplett öffentlich ist, oder gibt es ja verschiedene Zwischenstufen. Ja. So, der Bildungsidealist in mir sagt, bitte einmal komplett freigeben. Aber das sind dann immer so. Der Kollege,
ja.
Ehemaliger.
Und so, wie ich das manchmal wahrnehme, wird digitales Lernen ja mit so einem Kompensationsansatz eingeführt. Um das mal als Beispiel, ja. Präsenzlehre. Der Professor redet 1,5 Stunden, ja, also mehr oder weniger langweilig. Da kommt irgendwie das Bedürfnis aus, irgendwie sollten sich doch auch die Studierenden untereinander austauschen. Was macht man? Man setzt einen Moodle auf und dann können alle, ne? Selbstlehre, gut und recht, aber das, was fehlt, muss kompensiert werden und dann machen wir digitales Lernen. Du hattest gesprochen, so ja. Von verschiedenen Problemen in der Lehrerbildung. Ja, das mit der Selbstorganisation ist nicht so einfach, das mit der Fragmentierung ist nicht so einfach, Theorie- und Praxisprobleme gibt es. Machen wir digitales Lernen. Ja, Problem, Lösung. Ja. Das könnte ich jetzt noch, also was ja sich Christian, du hast von Zusatzangeboten gesprochen. Ja, da Ja, also das meine ich mit Kompensationsansatz. Und da bin ich mir nicht sicher, also ist digitales Lernen also nur Supplementum, ja, also sozusagen, oder ist das, oder werde ich dem dann nicht gerecht, ja, wenn ich das vor allen Dingen unter dem Kompensationsansatz.
Feuerfrei.
Kollege zu Kollege.
Ja, vor allem auch so ein bisschen, das für alle anderen im Raum, das ist gerade ein bisschen Lehrer-Schüler.
Darf ich das filmen?
Ist drauf.
Das als Kompensation zu verstehen, wäre, glaube ich, ein Missverständnis, weil wir nämlich genau sagen, es ist keine Kompensation mehr. Wir möchten ja hin zu einer neuen Form. Deswegen vorhin dieses, wir halten uns an Formaten fest, die eben schon seit 200 Jahren, 300 Jahren irgendwie an Hochschulen produziert werden, deswegen hin zu komplett neuen Formaten. Dass in einem so großen und komplexen System, wie es Hochschulen oder wie es Bildungsinstitutionen insgesamt sind, holt man sich da an vielen Stellen erstmal eine Beule oder auch eine blutige Nase. Ja? Das heißt, man muss auch gucken, wo geht das, wo finde ich Lücken, in die ich reinkrätschen kann. Das ist teilweise die Kompensation, das ist auch ein Argument, was durchaus ja auch Verwaltungsstrukturen verstehen. Aber wir möchten uns hier in Frankfurt wirklich, also wir sind auf dem Weg, das Lehramtsstudium einmal komplett neu zu denken und nicht auf Formate zurückzugreifen und da so ein bisschen digitalen Lack drauf zu pinseln. Deswegen auch. Also wir hatten gerade eben auch wirklich so das, den Eindruck, wir müssen jetzt hier nochmal diesen Frageblock einbauen, weil es eben etwas ist, was sich nicht sofort erschließt. Und wir haben es ja jetzt auch sehr dicht gepackt. Also,
um es vielleicht an einem Beispiel festzumachen, da hinten ist eine Mail, ich habe gesehen, um es an einem Beispiel festzumachen, um sozusagen zu widersprechen dem Missverständnis der Kompensatorik mit dem Begriff des Blended Learnings. Und unter Einbezug des Konzepts der professionellen Unterrichtswahrnehmung hier mal zu argumentieren. Da ist nämlich genau die Idee, dass als festen, originären Bestandteil des Lernfortschritts oder der Learning Progression zu sehen, nämlich eben, dass man sich mit einer Theorie beschäftigt, ich sage jetzt mal Klassenführungskonzepte nach XY oder kognitive Aktivierung aus der Unterrichtsqualitätsforschung oder sonst was und dann die Studierenden dazu bringt zu sagen, was bedeutet das im Vollzug, im Handlungsvollzug? Schaut euch eine Unterrichtssequenz an, sucht Ereignisse und Handlungsformen und Verhaltensformen raus, benennt die, bezieht sie auf den theoretischen Begriffsraum und in der nächsten Sitzung diskutieren wir dann weiter und vertiefen die auf der nächsten Stufe. Also dass das sozusagen fester Bestandteil dieses Fortschritts ist und nicht so ein, wir haben noch eine Aufzeichnung von dem Apfel und den zwei, wie sie da irgendwie reden und dann wird sich schon fest, also das nicht. Also sind wir, glaube ich, ganz bei dir. Da hinten war eine Meldung.
Es war zwischendurch noch eine, ich weiß nicht. Ja. Genau. Sie hatten sich vorhin noch gemeldet. Wir richten unseren Fokus erstmal komplett auf Angebote, die so im Studium nicht vorkommen oder von denen wir sagen, es ist wichtig, dass sich Lehramtsstudierende damit beschäftigen. Also wir gehen wirklich komplett in diese Lücke. Die Frage, die auch immer wieder kommt, ist, inwiefern können wir nicht sogar beide Plattformen irgendwann mal miteinander verschmelzen? Das wird sich aber zeigen. Ja. Das ist das Problem an deutschen Hochschulen mit Freiheit der Forschung und Lehre. Also wir können ja als zentrale Stelle können wir nur bedingt in die Curricula eingreifen.
Genau.
Wenn jetzt jemand zu uns kommt aus dem Fachbereich oder aus der Fachdidaktik und sagt, hier, ich finde das gut, darf ich auch auf die Plattform, den werden wir nicht wegschicken. Mhm. Ja, nur das Top-Down zu verordnen, das ist einfach...
Das will man ja auch gar nicht. Also das wäre dann das andere hier, wo die Dozierenden aus den Fachbereichen selbst ihre Angebote stricken und das ist dann Vigor.
Also
genau. Vielleicht noch ein oder die beiden, ne?
Die beiden und dann
genau.
Die Dame ganz hinten als erstes.
Wir haben ja sehr viel über die Formen gesprochen.
in erster Linie in dem Aspekt der Videorepräsentation von Unterrichts- und Lehr-Lern-Situationen. Ja, die können sehr unterschiedlich sein und das ist auch so gewollt und da gibt es verschiedene didaktische Szenarien, ob zur Vertiefung, zur Elaboration, problembasiert, Selbst- oder Fremdvideos. Das kann man unterschiedlich realisieren, aber das ist ein Mehrwert, den man durch solche Arbeitsweisen adressieren kann, den man anderweitig eben nicht hätte. Oder habe ich Sie richtig verstanden an der Stelle?
Ich mache das mal konkret fest aus diesem Bereich des Medienzertifikats. Die alte Form war, es gibt eine Ringvorlesung mit unterschiedlichen Vortragenden und ein begleitendes Tutorium. Das Tutorium auf die Beiträge von verschiedenen internen und externen Akteuren abzustimmen, ist quasi ein unmögliches Unterfangen. Das heißt, eigentlich waren das Parallelveranstaltungen. Wir haben jetzt auf visuell verschiedene Module erstellt und zwar auch mehr als die Ringvorlesung vorher abgedeckt hat. Also ein Semester hat ja ansonsten 15 Termine, davon ziehen wir mal 2 bis 3 ab, die irgendwie untergehen, plus nochmal minus 2 Fehltermine, die Studierende so haben. Ja, deswegen haben wir gesagt, 10 Module mindestens sind Pflicht. Hat aber den Vorteil, dadurch, dass wir verschiedene Fachdidaktiker befragt haben, dass jetzt der Geschichtsstudent, der muss sich nicht mehr irgendwie etwas anhören, wie toll doch digitale Medien im Französischunterricht sind. Wenn er das möchte, kann er das nach wie vor tun. Das ist sozusagen das eine, er kann individualisiert vorgehen und kann sich die Inhalte rausgreifen, kann gucken, wo ist mein Interesse in diesem Bereich, kann aus diesem Blumenstrauß sozusagen auswählen und in der Präsenz hat es verschiedene Effekte. Also zum einen können die Tutoren oder die Lehrpersonen kann sich wesentlich stärker darauf einstellen, was haben die Leute sich denn eigentlich angeguckt? Da sind wir bei dem Thema, ne? Daten, was für Daten erheben wir, was wurde wann angeschaut, wie haben die Leute abgeschnitten, also auch wie intensiv haben die sich das zu Gemüte geführt. Und gleichzeitig stellt es das eigene Handeln in der Präsenzlehre doch nochmal stark nicht in Frage, man muss trotzdem noch mal überlegen, wie interagiere ich denn mit diesen digital vorhandenen Angeboten, die begleitend oder zur Vorbereitung oder vielleicht auch zur Nachbereitung genutzt werden. Geht jetzt wieder so ein bisschen in die Richtung, weil es eben doch noch mal ganz anders sich auswirkt und noch mal präsenter ist, beziehungsweise ich kann es ja auch viel leichter noch mal in die Präsenzlehre mit reinspielen. Sie sind noch nicht so ganz glücklich.
Nee.
Okay.
Ich habe auch das Gefühl, vielleicht fehlen da jetzt einfach konkret anschauliche Beispiele, die wir aber jetzt eigentlich ehrlich gesagt unmöglich in aller Breite entfalten können. Wir haben das immer versucht, so durch Andeutungen abzudecken, um vielleicht nochmal ein Beispiel aus dem curricularen Bereich in Vigor, was die Fachbereichsakteure da erzeugen, zu bringen aus der Lehrerbildung. Können Sie sich vorstellen, Sie haben so einen Bereich wie Klassenführung. Wie betreibe ich Störungsprävention oder Störungsintervention in Klassen? Schülerverhalten. So. Da gibt es verschiedene Theorien und empirische Forschung und das ist natürlich alles papierbasiert. Das findet alles in Ihrer Imagination statt, in der theoretischen Arbeit. Und wenn Sie videobasiert arbeiten in solchen Lernumgebungen, haben Sie die Möglichkeit, sich Sequenzen aus Unterricht anzugucken und zu benennen nach der Klassenführungstheorie von Kunin oder Opert und Thiel oder wie sie alle heißen, zu sagen, welche Komponente des Präventions- und Interventionshandelns habe ich wo gesehen, mit welchem Effekt, wo war vielleicht die Anbahnung einer Aufmerksamkeitsschwierigkeit oder eines Störverhaltens und ist das überhaupt ein Störverhalten in wessen Augen? Und das zu beziehen auf die Theorie und konkret zu benennen, das ist dann der Mehrwert, der bezogen auf dieses eine Thema aus der Pädagogik jetzt vollzogen werden kann mit so einer Lernumgebung. Sie können das natürlich mit allen möglichen Themen machen. Wir haben momentan 250 Online-Lerneinheiten zu 250 verschiedenen Themen. Deswegen habe ich nur diese eine Folie jetzt auch mitgebracht, die mal so 12 gezeigt hat, so grob. Da können wir jetzt leider auch nicht tiefer in die Anschauung gehen, glaube ich. Da sind wir sehr lange beschäftigt. Der Herr da hinten hat sich noch gemeldet. Ist das noch... Das ist natürlich richtig. Auf der einen Seite zielt es auch betont auf die Organisations- und Strukturebene, aber auch bezogen auf die didaktische Ebene gebe ich Ihnen zwar recht zum Teil, aber dann doch nicht vollständig, weil das gemeinsame Anschauen in einer Sitzung von einem Videoausschnitt und darüber diskutieren oder darüber reden, ist anders als bestimmte Bearbeitungsaufträge den Studierenden mit nach Hause zu geben, wo man mehr Zeit braucht, wo man Ruhe braucht, wo man tiefer reflektiert, wo man in anderen Formen reflektiert, nicht in dieser Interaktion, so wie wir jetzt. Das sind unterschiedliche didaktische Zielsetzungen. Das eine wäre vielleicht das problembasierte Elaborieren und erstmal induktiv vorgehen in der Gruppe. Wenn man zu Hause im Selbstlernen solche Einheiten vorgibt, da kann man eher deduktiv, bezogen auf bestimmte Theorieräume und Empiriebestände, gezielte Bearbeitungsaufträge geben. Das sind schon, und auch mit Fremd- oder Eigenvideos unterschiedlich arbeiten. Das sind unterschiedliche Szenarien, die bestehen, die man dadurch einfach vollständiger ausschöpfen kann. Das ist einfach die Idee. Natürlich konnte man das auch schon vorher in gewissem Maße, aber eben nicht so breit und nicht vollständig aus, exhaustiv sozusagen. Ja.
Gut. Ich glaube, wir müssen mal in die nächste Phase übergehen, weil wir haben schon...
Ja,
zeitlich,
wir haben eigentlich noch was vor. Ja.
Wir haben noch ein bisschen was vor mit Ihnen, genau. Nämlich, wir wollten eigentlich noch in eine kleine Dialogphase übergehen. Wir haben hier so drei Thementische vorbereitet. Ursprünglich war geplant, dass wir das in 15-Minuten-Rhythmus machen. Das würde jetzt das Ende des Workshops ein bisschen sprengen. Das heißt, ich würde da eben auf zwei Rotationen machen. Eine Zuordnung. Sonst schaffen wir das nicht. Das heißt, ich würde Sie dann bitten, dass Sie sich an die jeweiligen Thementische, wie habt ihr das jetzt aufgeteilt, curriculare Angebote?
Ich weiß es nicht.
Ich bin ganz hinten. Das ist die Datenschutz- und Learning Analytics.
Und hier sind die extracurricularen.
Genau. Und an den Tischen dürfen und sollen Sie auch wirklich aktiv Ihre Bedenken oder auch Fragen, die Sie haben, an diesen Tisch mit heranbringen. Das sind auch die jeweiligen Experten. Also wir stehen da natürlich auch zur Verfügung. Da können wir die Fragen vielleicht auch mal elaborieren, die Sie vielleicht auch haben. Und am Ende bringen wir das entsprechend noch zusammen. Die rotierenden Gruppen streichen wir jetzt einfach, weil das kriegen wir nicht mehr zeitlich hin. Das wäre sehr schön gewesen.
Ja, einfach nur Gruppen.
Einfach nur Gruppen, genau, nicht rotierend. Und wir werden am Ende das nochmal kurz zusammenfassen, was die Ergebnisse der einzelnen Gruppen dann waren. Also ich würde Sie bitten, Sie möglichst gleichmäßig auf die Gruppen zu verteilen, dass das dann ein Tisch aus allen Ecken.
Wir sind aus der Gruppe der curricularen Angebote, die wir auf den Kopf gestellt haben, wie Sie sehen. Wurden folgende Aspekte diskutiert. Zum einen wurde gefragt, wie kann man denn das, was da alles Tolles erstellt wird an der Uni und entwickelt und evaluiert und erprobt wird, transferieren tatsächlich in die anderen Ausbildungsphasen. Stark betont wurde hier der Bereich der Fortbildung. Wie kann man denn die Angebote denn dafür verfügbar machen und auch in Austausch treten? Es wurde jetzt nicht erschöpfend diskutiert, sondern es wurde nur darauf hingewiesen, wenn sowas entwickelt wird, dann muss man gleich daran denken und da muss man rangehen, weil da ist ein Bedarf und da ist ein Potenzial. Als Nebenaspekt davon, aber auch als großen neuen Aspekt, die Frage, curriculare Angebote sind sehr offen. Alles, was im Curriculum des Lehramtsstudiums drinsteht, kann auf diese Art und Weise bearbeitet und didaktisch repräsentiert werden. Aber E-Learning als Metathema sollte nicht hinten runterfallen, um die Relevanz dessen, wie man da was tut, auch den Nutzerinnen immer wieder zu verdeutlichen. Das war ein recht starker Diskussionspunkt zu sagen, wenn wir Lernkulturen und Haltungen ändern wollen, dann ist es natürlich schön, auf der einen Seite wie wir mit einer Selbstverständlichkeit ranzugehen, aber auch immer wieder Hilfen und Unterstützung und Impulse dazu anzubieten, bei denjenigen, die noch Zweifeln oder Hemmschwellen haben, sich dieser digital basierten Lernkultur anzunähern. Also nicht nur das Lernen mit Medien, sondern auch das Lernen über Medien mit berücksichtigen. Und last but not least, ich gehe jetzt mal relativ schnell und ich hoffe aber trotzdem verständlich und pointiert vor, die Studierendenperspektive nicht vernachlässigen. Wir jetzt als Dozierende und als Anbieter und Ersteller von Angeboten können uns da super drüber unterhalten, aber es wurde zu Recht die Frage gestellt und da gebe ich auch zu, dass wir da noch nicht so arg fortgeschritten sind in unserem Projekt, die Studierenden stärker in Dialog zu holen und zu fragen, versteht ihr überhaupt, warum da wer was macht und findet ihr, wie sie es finden, fragen wir über die Evaluation, aber mit ihnen mehr ins Gespräch zu kommen und transparenter zu machen, warum da wie gearbeitet wird, sei es über die Ankündigung der Lehrveranstaltungen oder eigene Informationsangebote. Das bezogen auf die curricularen Angebote. Jetzt lasse ich das Mikrofon rüberfliegen.
Zu mir. Das ist total gut, weil ich kann schon ein bisschen anknüpfen. Bei uns ganz, ganz großer Punkt war irgendwie, also erstmal Zusammenarbeit über Hochschulgrenzen hinweg. Warum müssen eigentlich alle irgendwie das Rad immer wieder neu erfinden? Und das vor allen Dingen im Zusammenhang mit Lehrerfortbildung. Also wenn die Uni denn sowas macht und solche schönen Module hat, wieso kann denn jetzt nicht schon längst jeder hessische Lehrer und jede hessische Lehrerin darauf zugreifen und endlich ihr Wissen auffrischen, erweitern, ne? Lebenslanges Lernen. Da konnte ich aber an meinem Tisch, glaube ich, hoffe ich, sehr viel Mut machen, dass wir nämlich genau daran gerade arbeiten und da eben auch uns auf den Weg machen. Auch dass auch diese Verzahnung der Phasen auch in dem Bereich mal voranzubringen. Genau, es ging eben dann auch so darum, wie kann ein Transfer an andere Hochschulen aussehen, inwiefern kann man Plattformen öffnen, inwiefern ist das vielleicht einfach auch dadurch zu realisieren, dass nur der Content weitergegeben wird auf vergleichbare Plattformen, also so ein bisschen ne, Datenschutz und wie sehr ist da auch der Bedarf nach einem Schutzraum, also aus Sicht der Lernenden, was für Modelle gibt es, wo das vielleicht gar nicht nötig ist, sondern inlässlich. Und wir haben auch nochmal drüber gesprochen, über die Verzahnung von Präsenz und Virtualität und dass das durchaus auch mit Loslassen für die, für die Lehrperson zu tun hat. Also wenn ich auf digitale Konzepte setze, die Individualisierung zulassen, dann muss ich das als Lehrperson mittragen, aushalten und damit auch arbeiten. Und das hat eben durchaus auch was damit zu tun, dass ich sage, naja, da kommt eine gewisse Freiheit mit rein. Ich kann es eben nicht von vorne bis hinten durchplanen, sondern ich muss das eben auch können. Das ist sozusagen eine, ich glaube, das musste man schon immer können als Lehrperson, aber wird dadurch nochmal stärker gefordert. Dadurch kann nämlich auch Spannung entstehen. So.
Sehr schön, Herr Bogen. Weil gerade auch Vernetzung war eben auch ein kleiner Punkt bei uns. Warum entwickelt man das Rad immer neu? Wie greift überhaupt der Datenschutz hinein? Das fällt unter das Themenschwerpunkt Open Educational Resources wieder mit hinein. Jeder versucht natürlich irgendwie sinnvolle Lerninhalte zu generieren, sie zusammenzufassen und dann natürlich auch sinnvoll einzusetzen. Und hier sind wir eben bei dem Schwerpunkt Learning Analytics. Ich habe jetzt digitale Medien, ich habe das Potenzial, viel Wissen über den, ich sag mal jetzt, Blackbox-User zu bekommen. Ich schicke ihn weg, ich lasse ihn los, er ist nicht mehr da, aber ich habe dennoch quasi die Möglichkeit zu sagen, hier so wie du das machst, ist das vielleicht nicht gut. Aber man hat natürlich die EU mit dem Datenschutzrichtlinie, der Gesetzgeber, der da auch immer sich quasi einfach das Leben schön macht und sagt, ja, du darfst keine Daten erheben, die personengebunden sind, Punkt, ist sehr arg pauschalisiert, so machen sie es, so sieht die Welt aus. Aber das Potenzial, das hinten dran steht, gerade wenn ich sage, ich gebe dir so etwas wie Achievements. Wir wissen, jeder, der irgendwie Badges bekommen kann, versucht sie auch irgendwie hinzukriegen, in seinem persönlichen Weltbild gesehen natürlich. Nicht jeder wird versuchen, alles zu machen. Es gibt natürlich ganz viele, die alles versuchen zu machen, weil sie alles haben wollen. Ja, aber wir können... Ja, zwanghaft, genau. So ein bisschen suchtmäßig ist da auch mit dabei. Was aber sehr nah auch an dem Quantified Self liegt. Also ist es für mich auch die Möglichkeit zu reflektieren, was habe ich denn eigentlich geleistet? Achievement als eine Form davon, dass ich wissen kann, okay, das habe ich wirklich jetzt getan. Das geht auch so ein bisschen in die Portfolioarbeit mit hinein, die wir in Level machen. Die Gruppengröße ist natürlich auch immer entscheidend. Da sind wir auch wieder bei dem Datenschutz. Ich kann nicht beliebig große Gruppen nehmen. Also ich hätte natürlich gerne Open Education Resources so, dass ich sage, ich mache das einmal, ich treffe alle damit. Das ist, eine Wunschvorstellung bleiben. Aber wir kommen der Sache schon ziemlich nahe. Wir wollen aber auch nicht zu klein werden, weil irgendwelche Analysen auf zwei Personen durchzuführen, das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also wir brauchen das nicht. Wichtigster Punkt allerdings, der findet sich hier unten, da haben wir auch sehr lange drüber diskutiert, ist Transparenz und Freiwilligkeit. Wenn ich die Rolle der Ausführenden, die die Daten erheben, ist sehr zentral auf Transparenz getrimmt. Wir müssen klar machen, wofür wir das machen. Wir wollen nicht überwachen, sondern wir wollen helfen. Wir wollen durch die Erkenntnisse, die wir bekommen, wollen wir das Lehrprodukt weiterentwickeln. Wir wollen Probleme identifizieren und sagen, das, was wir vielleicht im persönlichen Gespräch Lehrer, Schüler oder Hochschüler, Dozent haben, ich gehe hin, ich stelle fest, du hast ein Problem, ich erkläre es dir nochmal individuell. Das kann ich muss das transparent machen, dass ich das machen möchte. Und dann kann jemand auf der anderen Seite, nämlich der Empfänger hier in dieser Rolle, der Schüler oder der Student, kann sagen, ja, ich möchte, dass du das mit mir machen kannst. Ich gebe dir die Erlaubnis, dass du, mir eine E-Mail schreibst, wenn ich nach 3 Tagen mich noch nicht zurückgemeldet habe oder dass du mich persönlich anrufst, weil ich meinen persönlichen Meilenstein noch nicht erreicht habe. Ich wollte bis dahin eben das fertig haben. Und das sind eben diese 2 Kernpunkte, um die es sich eigentlich drehen sollte, wo der Gesetzgeber da sein muss und sagen muss, okay, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte, dass du diese Daten verwendest, dann darf ich das auch persönlich entscheiden und kann dann für mich entscheiden, jawohl, so muss das sein. Und hier muss eben die Regelung her, dass das eben zusammenläuft.
Okay, jetzt sind wir zwar ein bisschen drüber,
ja.
Aber ich glaube, 2 Minuten kann man noch im drüber sein.
Meinst du?
Also, weil vielleicht brennt ja jemandem noch was auf der Zunge, im Anbetracht dieser Ballung noch was loszuwerden. Das hat ja alles sich 10 Minuten verspätet, dann dürfen wir das auch. Sind noch Stimmen oder Statements? Eindrücke. Denken jetzt an, wo ist der Kaffee? Wo ist der
Kaffee? Ja, lassen wir sie doch.
Dann lassen wir sie.
Genau. Dann vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren und auch so schön mitgemacht haben. Genau. Und dann entlassen wir Sie zum.
In den sonnigen Nachmittag.
Genau. Vielen Dank.